D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Es ist Herbst, die Blätter fallen traurig von den Bäumen und das Wetter ist mies. Genauso mies ist in der Jahreszeit gern auch mal die Stimmung in Beziehungen. Kurz vor Weihnachten passiert es dann, die Trennung. Übrig bleiben zwei Menschen mit diesem fiesen Gefühl, ne, mit dem sie fertig werden müssen, mit Liebeskummer. Liebeskummer ist das Spezialgebiet von Elena Sohn. Sie hat die Liebeskümmerer gegründet. Das ist eine Gruppe von Leuten, die Menschen mit Liebeskummer hilft. Und sie hat zwei Bücher über den Liebeskummer geschrieben. Ihr aktuelles Buch heißt Goodbye Herzschmerz, eine Anleitung zum Wiederglücklichsein. Moin Elena.
Hallo.
Heute ist kein guter Tag für Liebeskummer. Du schreibst in deinem aktuellen Buch, der Sonntag ist der Super-GAU. Warum ist das so?
Ich weiß, dass jetzt alle, die gerade vorm Radio sitzen und die Liebeskummer haben, sich verstanden fühlen. Das ist sehr, sehr schön. Der Sonntag ist halt so der prädestinierte Tag für freie Zeit mit dem Partner. Ne? Das heißt, wenn man das gewohnt war über Jahre, also wenn man jetzt Jahre zusammen war oder man war auch kürzer zusammen, sich über den Sonntag, das klingt jetzt so doof, keine Gedanken machen zu müssen, weil man eh immer wusste, er oder sie ist ja da, wir machen was zusammen und dann ist derjenige plötzlich weg. Dann ist der Sonntag als dieser Tag, wo ich nicht arbeiten gehen muss. Ich habe keine Verpflichtungen. Also ich muss mich ganz alleine um meine Freizeit kümmern. Für ganz viele der allerschlimmste Tag, wo ihnen am härtesten nämlich auffällt, dass der Partner weg ist.
Heißt das, dass du an Sonntagen besonders oft im Einsatz bist?
Ich bin grundsätzlich ja an 7 Tagen in der Woche quasi rund um die Uhr im Einsatz. Aber tatsächlich ist es so, dass wir an Sonntagen auch besonders viele Buchungen bekommen.
Ja. Dann hast du es ja schon ziemlich viel mit Leid zu tun in deinem beruflichen Leben. Gibt es auch mal Happy Ends bei deiner Arbeit?
Ja, ganz klar gibt es Happy Ends. Also ein Happy End ist ja immer die Frage, wie definiert man das? Ne? Also was ist am Ende ein Happy End? Und es gibt sowohl Happy Ends, wo Menschen zu uns kommen, die schweren Liebeskummer haben und denen dann mit Hilfe unseres Coachings überwinden und am Ende vielleicht dastehen und sagen, also wenn ich ehrlich bin, war das vielleicht auch eigentlich gar nicht so die große Liebe, die ich dachte und vielleicht passt wer anders viel besser zu mir, die also da so eine persönliche Klarheit und Reife gewinnen aus diesem ganzen Prozess. Aber es gibt auch Fälle, wo Menschen mit ihrem Ex-Partner durch unsere Beratung auch wieder zusammenkommen. Und das ist natürlich so dieses klassische Happy End, was man dann so vor Augen hat und es ist selten, aber es passiert.
Es ist selten und du hast gerade schon gesagt, du bist an 7 Tagen die Woche im Einsatz. Glaubst du selbst eigentlich noch an Beziehungen?
Absolut. Mehr denn je.
Tatsächlich, ja?
Ja, absolut. Ich würde auch mal behaupten, ich bin heute eine deutlich bessere Partnerin, als ich die war, bevor ich die Liebeskummer gegründet habe. Ja.
Warum haben wir eigentlich Liebeskummer?
Weil die Liebe einerseits ein total intensives, wichtiges, großes Gefühl ist für uns Menschen. Also und das finde ich auch immer so ein bisschen schade, weil Liebeskummer wird ja manchmal so ein bisschen verniedlicht, so ach Gott, das ist was für Teenager, aber auf der anderen Seite so alle Kinofilme, alle Bücher, Musik, alles handelt von der Liebe und die ist so groß und so toll und eigentlich ist es total logisch, dass es dann super doll wehtut, wenn die Liebe kaputt geht. Also das ist so der eine Punkt, aber leider ist es auch so, dass viele Menschen schweren Liebeskummer haben, weil sie sehr, sehr viel Lebensglück in Partnerschaft suchen. Das heißt, viele Menschen glauben, sie können nur glücklich und zufrieden sein, wenn sie in einer Partnerschaft sind und machen auch sehr viel ihres eigenen Lebensglücks eben vom Partner abhängig. Und wenn der dann wegbricht, wenn ich also mein Lebensglück in großen Teilen vom Partner abhängig mache, dann ist der Liebeskummer immer besonders schwer.
Das heißt, Menschen, die mit sich selber alleine vielleicht nicht so glücklich sind, die haben auch mehr Liebeskummer?
Ja.
Das ist ja eigentlich fast immer so ein fieses Gefühl, ne, dass man so schnell wie möglich loswerden will. Jetzt, wo du dich schon viel mit dem Liebeskummer auseinandergesetzt hast, würdest du sagen, das bringt auch was?
Der Liebeskummer?
Der Liebeskummer.
Ja, absolut. Also ich, also aus therapeutischer Sicht muss man sagen, dass der Liebeskummer, man nennt das im psychologischen Terminus, eine ganz große Chance auf posttraumatisches Wachstum mit sich bringt. Das heißt, das ist so, das kennt man ja auch aus anderen Lebenskrisen. Immer wenn Menschen was ganz Schlimmes passiert und sie dadurch gezwungen sind, mal über sich und ihr Leben nachzudenken und sich auch neu zu justieren, schonungslos ehrlich zu sich zu sein, dann kann daraus was ganz, ganz Tolles entstehen. Und beim Liebeskummer empfinden das viele Menschen im Nachhinein so. Also ich habe das bei Kunden sehr, sehr häufig, dass sie sich Monate, manchmal auch erst ein Jahr, nachdem sie in der Beratung waren, bei mir melden und sagen, ich bin so dankbar dafür eigentlich im Nachhinein, dass das alles so gekommen ist. Und ich für mich persönlich kann das natürlich auch total sagen, weil ich mein Unternehmen aus eigenem Liebeskummer gegründet habe und mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, was anderes zu machen, als Liebeskummerin zu sein.
Das heißt, Liebeskummer kann im besten Fall dann auch irgendwann sowas wie Energien freisetzen?
Ja, absolut. Mhm. Absolut. Ja.
Das ist ja aber auch irgendwie schon so ein bisschen ein absurdes Gefühl. Ne? Man hat ja auch Liebeskummer, wenn man sich zum Beispiel einig war, sich mit seinem Partner zu trennen oder wenn man selbst derjenige gewesen ist, der Schluss gemacht hat. Ne?
Klar, das ist also das ist auf keinen Fall so, dass man jetzt nur Liebeskummer hat, wenn man verlassen wurde. Auch ganz schlimm Liebeskummer erlebe ich immer wieder bei Leuten, die in so Dreieckskonstellationen irgendwie stecken, also die Affären sind von jemandem oder in einer Affäre stecken und derjenige sind, der eigentlich liiert ist. Also auf allen Seiten kann dann da der Liebeskummer entstehen. Und es gibt natürlich auch wirklich Menschen, die trennen sich im Einvernehmen und haben trotzdem Liebeskummer, weil einfach erstmal ein Loch entsteht an der Stelle, wo der Partner war vorher.
Ist Liebeskummer eigentlich ein einzelnes Gefühl?
Nein. Liebeskummer ist ein Wort, um ganz viele Gefühle zu sammeln, wie Trauer, Wut, Einsamkeit, Sehnsucht, Schmerz. Also das sind ganz, ganz viele Facetten von Gefühlen.
Hm. Du hast in deinem ersten Buch verschiedene Geschichten aufgeschrieben, in denen es um Liebeskummer geht. Das sind echte Geschichten, ne? Wo hast du die hergehabt?
Das sind echte Geschichten. Und ich habe damals ganz bewusst überlegt, schreibe ich jetzt eigentlich über Kunden? Und habe mich dagegen entschieden, weil ich mir natürlich unseren Kunden gegenüber ganz wichtig ist, dass die nicht das Gefühl haben, die kommen zu den Liebeskümmern und zwei Jahre später steht ihre Geschichte in irgendeinem Buch.
Klar.
Also Katastrophe. Mhm. Deswegen habe ich damals, war ich tatsächlich auch in Köln zu Gast bei Bettina Böttinger im Kölner Treff in der Talkshow, in der Fernsehtalkshow und habe an dem Abend einen Aufruf gestartet und habe gesagt, Leute, ich will wahre Liebeskummerfälle schreiben. Schickt mir eure Geschichten. Und das war an einem Freitagabend und samstags morgens wurde ich wach und machte meinen Computer an und hatte zig hundert E-Mails, ungelogen. Und dann musste ich die erstmal alle sichten und habe mit den Leuten Interviewtermine gemacht und so. Und am Ende haben der Verlag und ich dann 20 Fälle rausgesucht, über die ich geschrieben habe.
Wie hast du diese Geschichten oder wie habt ihr diese Geschichten dann am Ende ausgewählt?
So ein bisschen nach einer Mischung. Also ich habe natürlich ganz klar erstmal geguckt, welche sind die, die mir am also wo ich merke, das sind authentische Geschichten, ne? Und Fälle, die ich einfach auch so als sehr, wo ich wusste, da finden sich viele Menschen drin wieder. Denn das war mir natürlich wichtig bei dem Buch, dass es nicht einfach alles so abgefahrene Fälle sind, dass da kein Mensch mehr was mit anfangen kann. Ja, und dann haben wir nachher geguckt, dass sich da von jedem so ein bisschen was findet. Ne?
Gibt es eine Geschichte, die dich besonders berührt hat?
Ja, es gibt tatsächlich eine, die auch immer wieder auftaucht und auf die ich immer wieder angesprochen werde. Das ist die von der jungen Frau, deren Partner vom Erdboden verschluckt wurde, beziehungsweise sich freiwillig hat verschlucken lassen. Also die lebt in einer längerjährigen Beziehung mit einem Mann und kam abends nach Hause und er hatte seinen Handyanschluss gekündigt, hatte alle seine Sachen mitgenommen, seine Wohnung gekündigt und war einfach tatsächlich vom Erdboden verschluckt, ohne ihr irgendwas zu sagen. Morgens noch normal verabschiedet, abends war er weg.
Also von heute auf morgen?
Von heute auf morgen, komplett untergetaucht, auch nicht nur ihr gegenüber übrigens, sondern seinem ganzen Umfeld gegenüber auch. Und zu dieser Frau habe ich auch heute noch Kontakt. Mhm. Also das hat mich damals wirklich so berührt, dass wir auch uns privat viel ausgetauscht haben. Und ich höre immer mal wieder von ihr und sie hat auch bis heute keinen blassen Schimmer, wo der abgeblieben ist.
Und niemand weiß auch sonst was. Ich meine, das sind ja dann auch so Fälle, wo man möglicherweise auch mal eine Polizei einschalten könnte oder sowas. Ne?
Ja, also haben dann auch im Nachhinein natürlich viele zu ihr gesagt, sie war im ersten Moment aber sowas von traumatisiert und sie hat auch wirklich eine Traumatherapie gemacht nachher, weil das ist, wenn du jemandem so stark vertraust und der Partner ist nun mal der Mensch in der Regel, dem du mal abgesehen von deiner Familie und jetzt engsten Freunden am allermeisten vertraust und dann passiert sowas. Es war ja ganz offensichtlich, der hatte das geplant, dass dem nichts passiert war, denn seine ganzen Sachen waren ja weg. Er hatte ihren Wohnungsschlüssel auf den Küchentisch gelegt und so. Und da war die so im Schock, dass sie erstmal gar nichts gemacht hat.
Du hast es eben schon kurz angedeutet, dass die Liebeskümmerer auch aus Liebeskummer entstanden sind. Ja. Vielleicht kannst du die Geschichte gerade nochmal erzählen. Es hatte was mit dir selber, mit deinem eigenen Liebeskummer zu tun.
Ja, ne? Genau. Das ist jetzt schon so lange her, dass ich immer rechnen muss, wie lange es eigentlich wirklich her ist. Also ich glaube, es ist jetzt so 7 Jahre ungefähr her. Mhm. Da trennte sich mein damaliger Freund von mir. Ich war damals noch, also ich bin eigentlich Politologin und war Journalistin und PR-Beraterin in einer großen PR-Agentur in Berlin. Mhm. Und mein damaliger Freund, mit dem ich auch lebte, trennte sich von mir und es hat mir dermaßen den Boden unter den Füßen weggerissen, dass ich über Wochen nicht arbeiten konnte und habe dann aus dieser Situation heraus ein Sabbatical genommen und bin durch die Gegend gefahren, meinem Hund auf dem Beifahrersitz, mir damals so ein altes, schrottiges Cabriolet gekauft und bin durch die Gegend gefahren und habe mit Freunden viel geredet, so darüber, wie es mir geht. Und die haben mir dann alle gesagt, ja, hatte ich auch schon, ging mir auch richtig, richtig schlecht und so. Und dann fiel mir irgendwie auf, als ich so merkte, wie viele Leute sich in dieser Situation und in diesem Schmerz eigentlich wiederfanden, in dem ich war. Ich gedacht, es ist doch eigentlich kurios, dass für jedes Wehwehchen weiß man, wo man hingeht. Aber was ist eigentlich mit Liebeskummer, der die Leute voll umhaut? Wo geht man denn damit hin? Und man will ja nicht immer gleich zum Therapeuten. Mhm. Und wobei ich heute sagen würde, man kann damit zum Therapeuten. Aber damals habe ich halt auch noch gedacht, so, ich bin ja nicht irgendwie seelisch krank jetzt in dem Sinne. Und ja, dann kam mir die Idee und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Und man muss auch ehrlich sagen, dass ab dem Zeitpunkt, als ich die Idee hatte, die Liebeskümmerer zu gründen, natürlich das für mich der absolute, es hat mich aus meinem eigenen Liebeskummer voll rauskatapultiert. Mhm. Also, ja.
Hast du dann auch irgendwie selber durch die Arbeit erkannt, warum dich das dann so hart erwischt hat in der Beziehung?
Ja, absolut. Absolut. Ich, also jetzt in meinem aktuellen Buch und so, wie ich das gerade auch schon mal angedeutet habe, so Menschen, die sehr stark ihr Lebensglück in Partnerschaft suchen und sehr wenig rechts und links davon haben oder haben wollen, die trifft es besonders hart. Und das war bei mir damals genauso. Ich steckte in einem Job, der ging mir irgendwie so leicht von der Hand, aber es war halt null Leidenschaft, es war Geld verdienen. Und das war ja schon mal ein ganz, ganz großer Zeitfaktor. Ich habe da bei der Arbeit irgendwie, also war halt eine Agentur, deutlich mehr als 8 Stunden am Tag verbracht.
Wie man das so kennt, ja.
Und ja, und da war rechts und links gar nicht mehr viel Platz. Und dann habe ich aus dieser Trennung und aus diesem Liebeskummer eben erkannt, okay, in meinem Leben läuft einfach eigentlich total grundsätzlich gerade was schief. Und dann habe ich halt auch sehr schnell gekündigt und was Neues angefangen.
Und das heißt, du hast dann ab dem Zeitpunkt tatsächlich auch hauptberuflich schon die Liebeskümmerer gemacht? War das so von heute auf morgen mehr oder weniger?
Ganz so war es nicht, denn ich habe relativ schnell gekündigt und habe dann gefreelanced erstmal eine Weile und habe parallel die Liebeskümmerer aufgebaut, denn dass das jetzt sofort so durchstarten würde, dass ich davon leben könnte, das hielt ich für relativ unwahrscheinlich. Und insofern habe ich das dann so parallel gemacht.
Was genau bietet ihr jetzt an bei den Liebeskümmerern?
Unser Kern ist, wir sind inzwischen ein Team von 7 Therapeuten und Coaches und bieten Beratung per E-Mail, am Telefon, per Skype und auch live an. Aber also diese virtuelle Art der Beratung ist eigentlich so das, was wir hauptsächlich machen, weil wir eben damit auch Leute in ganz Deutschland beziehungsweise im ganzen deutschsprachigen Raum erreichen. Ich habe eine Praxis allerdings auch in Berlin. Mhm. Das ist so wirklich unser Kernthema. Und daneben organisieren wir aber zum Beispiel auch Reisen. Ich habe ein Partnerhotel im Allgäu, das, wo auch Kollegen von mir dann vor Ort sind, wo man, wenn man jetzt heute sich trennt und morgen merkt, okay, ich muss hier weg und so ein Ortswechsel kann ja manchmal total gut sein. Da kann man hinfahren, da wird man aufgefangen. Und da ist eben dann auch die Kollegin vor Ort für Gespräche.
Wie genau läuft das dann da ab? Gibt es dann auch so eine Art Programm oder ist das dann eher so, ich gehe mal raus und habe vielleicht ein neues Umfeld und wenn ich Bock habe, nutze ich das Gesprächsangebot?
Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was der Einzelne will. Also es gibt Menschen, die schreiben und sie möchten gerne buchen, sie wollen aber nicht alleine fahren. Dann versuchen wir die mit anderen Interessierten zu matchen quasi, dass dann manchmal kleine Reisegruppen zusammenkommen und dann ergibt sich natürlich allein daraus schon ein Programm. Das ist also, kommt öfter mal vor, dass irgendwie so 4 Leute gleichzeitig da sind oder so. Und darüber hinaus gibt es da ganz viel Wellness und Sport und so. Aber wir geben jetzt kein so strukturiertes Rahmenprogramm vor, wenn jemand das nicht möchte. Ne? Das ist also, wenn jemand vorher sagt, er möchte 2-mal am Tag ein Gespräch führen, dann organisieren wir das für ihn. Aber ansonsten ist es so ein bisschen das Hotelangebot, was per se schon mal da ist.
Wie viele Anfragen habt ihr da so am Tag oder in der Woche?
Also, nee, da geht es nicht um Massentourismus. Insofern am Tag, wir haben nicht jeden Tag eine Reiseanfrage.
Nee, so allgemein jetzt auch so, wie viele Leute kommen auf euch zu und sagen, ich habe Liebeskummer, helft mir irgendwie?
Ach so, jetzt gar nicht nur die Reisen, genau. Sondern grundsätzlich haben wir im Monat so, würde ich sagen, zwischen 40 und 50 Kunden.
Sind das dann vor allem frisch getrennte Menschen oder ist das ganz bunt gemischt?
Nee, das ist ganz bunt gemischt. Das sind ehrlich gesagt relativ selten sogar die ganz frisch getrennten Menschen, sondern es sind häufig, ganz häufig welche, die haben schon lange mit Liebeskummer zu tun. Also es gibt so welche, die sind so medium lange, haben die damit zu tun. Die haben mehrere Wochen jetzt, sind die getrennt und merken, es wird nicht besser. Haben aber diese irrige Idee im Kopf von, es darf auf keinen Fall länger als 3 Monate dauern und kriegen dann so eine Panik, oh Gott, jetzt muss ich irgendwas machen. Die Idee stimmt übrigens nicht. Liebeskummer kann und darf länger dauern als 3 Monate.
Es gibt ja da so eine Faustregel, dass Liebeskummer immer mindestens halb so lange dauert, wie die Beziehung lang gewesen ist. Ist da was dran?
Ja, es ist kompletter Blödsinn. Also wer sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht. Ne? Also gibt Leute, die waren 30 Jahre verheiratet und die gehen auseinander und sind total fein. Und es gibt Menschen, die hatten eine 3-monatige, super intensive Affäre-Beziehung und haben danach 2 Jahre Liebeskummer.
Jetzt haben wir schon geklärt, Menschen gehen unterschiedlich mit Liebeskummer um und es dauert auch unterschiedlich lange. In deinem Buch hast du so einen Psychotest und es kommen am Ende 3 verschiedene Typen raus. Kannst du die mal grob skizzieren, was das für Typen sind?
Da kommen wir wieder so ein bisschen auf das Thema von vorhin mit dem, wie stark suche ich eigentlich mein Lebensglück in Partnerschaft? Das ist auch eine Typologisierung, die habe ich einfach in der Praxis erkannt an den Leuten. Ich habe ja inzwischen fast 3000 Menschen gesprochen mit Liebeskummer, man zieht irgendwann Parallelen. Der Typ 1 des Liebeskummers ist für mich ein Mensch, der für den Partnerschaft so eine Art i-Tüpfelchen ist auf allem anderen, was er in seinem Leben hat und wo er positive Gefühle draus ziehen kann. Das heißt, das sind Menschen, die haben einen schönen Freundeskreis, die haben ein gutes Verhältnis zur Familie, die machen einen Job, der ihnen wirklich Spaß macht, die haben tolle Hobbys, also jetzt muss nicht alles davon sein, aber einige Dinge davon. Und wenn die, wenn da eine Partnerschaft zerbricht, dann ist es natürlich auch so, dass die Liebeskummer haben, aber die fangen sich sehr, sehr schnell wieder, weil die sich eben sehr schnell wieder auf die anderen Dinge auch besinnen können, die in ihrem Leben sind, die können das sehr schnell relativieren. Der Typ 2 sind Menschen, die sind eigentlich von ihrer Anlage her wie der Typ 1 Mensch. Das heißt, die haben Zugang zu all diesen Glücksthemen, die wissen genau, was ihnen gefällt und was sie eigentlich brauchen. Die waren aber zum Beispiel 20 Jahre verheiratet und wenn das so ist, man hat sehr, sehr lange Zeit mit einem anderen Menschen verbracht, dann passiert das automatisch, wenn man Kinder hat, was auch immer, die eigenen Dinge geraten dann so ein bisschen in den Hintergrund. Und dann ist es im ersten Moment, wenn die Trennung kommt, hat man auch das Gefühl, oh Gott, da ist gar nichts mehr. Aber diese Menschen können sich dann eben auch relativ schnell noch wieder darauf besinnen. Das sind so die, wo man sagen würde, wo Leute, Freunde danach sagen, ach, du bist jetzt wieder ganz die Alte oder so, ne? Und dann gibt es eben den Typ 3 und das sind die Menschen, die trifft der Liebeskummer am härtesten, die einfach keinen Zugang zu anderen Glücksthemen in ihrem Leben haben. Und das machen die ja nicht freiwillig, weil sie irgendwie sagen, ich will mich selbst für Partnerschaft aufgeben, sondern das sind Menschen, die haben zum Beispiel ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl und haben aus diesem schlechten Selbstwertgefühl eben Probleme, einen Job zu machen, der ihnen wirklich Spaß macht oder neue Hobbys zu finden. Das sind Menschen, die fühlen sich innerlich leer. Also das sind wirklich dann Bereiche, wo man sagt, da liegen seelische Probleme auch irgendwie schon darunter, denen man sich mal stellen sollte. Und wenn so ein Typ 3 Mensch, wenn da die Partnerschaft zerbricht, dann sind das eben wirklich Leute, die häufig über Wochen, Monate oder Jahre völlig am Boden sind, wenn sie keine Hilfe bekommen.
Das heißt, ihr braucht auch so eine Art Feingefühl und relativ schnell ein Verständnis davon, wen habe ich da gerade vor mir, damit man denjenigen auch dann auch richtig behandelt quasi.
Ja, das kriegst du aber. Also das, das kommt automatisch. Das merkst du sehr, sehr schnell. Alleine wenn sich Menschen bei mir melden und dann sagen, er war aber meine große Liebe und er war die eine große Liebe und ich wollte für immer mit ihm zusammenbleiben und das so ganz, ganz stark glorifizieren und so sagen, dass ich verstehe das überhaupt nicht, was da passiert ist. Das kam von jetzt auf gleich, das kam super überraschend. Dann klingeln bei mir schon immer so ein bisschen die Alarmglocken und dann weiß ich, okay, da macht sich jemand ein bisschen was vor unter Umständen.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass Sonntage keine guten Tage sind für Liebeskummer. Gibt es eigentlich auch Jahreszeiten, wo ihr besonders viele Anfragen habt?
Ja, ganz klar. Die Weihnachtszeit.
Tatsächlich, ja.
Absolut. Der ganze Advent, Weihnachten, ganz, ganz schlimm auch Silvester. Also man kann eigentlich sagen, so von Anfang Dezember bis Mitte Januar ist für uns unsere Haupt- Arbeitszeit oder unser, da ist bei uns am allermeisten los. Und dann auch nochmal nach den Sommerferien, auch so ein typischer Moment für Trennung.
Im gemeinsamen Urlaub erkannt, dass es vielleicht doch nicht so cool ist.
Gibt auch richtig so Statistiken, habe ich irgendwo mal gelesen, von so Scheidungsanwälten, wann die meisten Scheidungen eingereicht werden. Und das ist eben auch so typischerweise wohl die ersten beiden Januarwochen und nach den Sommerferien. Und dann ist auch bei uns viel los, immer so Richtung Mai, wenn das draußen schöner wird und
man sieht, dass es noch andere attraktive Menschen gibt.
Man sieht, man sieht auch, andere sind verliebt, andere haben Frühlingsgefühle, aber man selbst sitzt da und ist traurig.
Du hattest mal einen SOS-Knopf auf deiner Homepage, den man drücken konnte, und du hast versprochen, dich innerhalb von einer halben Stunde zu melden, egal ob Tag oder Nacht. Den gibt es nicht mehr, oder?
Den gibt es nicht mehr, weil wir uns sowieso immer so schnell melden, ehrlich. Also eigentlich ist der so ein bisschen einer Umstellung unserer Website nur zum Opfer gefallen. Aber der SOS-Knopf, das war mal sehr lustig, den hat mal ein Radiosender getestet tatsächlich auch. Und hat live in der Sendung gesagt, so, wir drücken jetzt mal den SOS-Knopf und gucken wir mal, wie schnell Frau Sohn sich meldet.
Und hat funktioniert?
Hat funktioniert, das war sehr witzig, ja.
Hattest du eigentlich nochmal Liebeskummer seit deinem Roadtrip vor 7 Jahren?
Ja, ich hatte nochmal eine Trennung danach. Und ich hatte auch Liebeskummer, aber der nicht, überhaupt nicht mehr zu vergleichen war mit dem, was mir damals passiert ist, als ich gegründet habe. Also das ist auch wirklich, das klingt jetzt verwegen, wenn ich das sage, aber ich bin davon überzeugt, ich kann in meinem Leben keinen richtig schweren Liebeskummer mehr kriegen. Ich werde Liebeskummer kriegen, also nein, hoffentlich natürlich nicht, aber so, ich liebe meinen Freund sehr, insofern, wenn er nicht mehr da wäre, natürlich hätte ich auch Liebeskummer, aber er würde mich nie mehr so fundamental bedroht, existenziell bedrohend treffen, wie er das damals getan hat.
Elena Sohn ist zu Gast in den Sonntag. Elena kümmert sich zusammen mit anderen Menschen um Leute, die starken Liebeskummer haben. Liebeskümmerer nennt sie die Gruppe, die sie vor einigen Jahren gegründet hat, nachdem sie selbst starken Liebeskummer gehabt hat. Dann lass uns doch jetzt mal versuchen, den Liebeskummer wieder loszuwerden, wenn wir ihn denn haben. In deinem Buch Goodbye Herzschmerz, eine Anleitung zum Wiederglücklichsein, schreibst du zum Beispiel, dass Hüpfen gegen Liebeskummer helfen kann. Das musst du erklären.
Also das war gleich mal erklärend gesagt an der Stelle, das ist nur ein ganz kleiner Tipp von ganz vielen
ich weiß.
Anderen. Ich habe mir angeguckt, was man, also ich glaube sehr stark daran, dass man sehr, sehr viel auf körperlicher Ebene machen kann, wenn man, wenn es einem seelisch schlecht geht. Einfach weil es gibt eine therapeutische Schule, die Körperpsychotherapie, die verehre ich sehr. Weil ich eben auch bei meinen Kunden merke, die haben im Kopf ja manchmal einfach schon alles klar, aber sie fühlen es halt nicht. Und dann kann man den Körper zur Hilfe nehmen. Und diese Geschichte mit dem Hüpfen, die kommt aus der Therapie gegen Depressionen und ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt, dass man Mensch, wenn du jetzt dir einen Menschen vorstellst, der hat eine Depression, dann fällt ja auf, die Leute, die gehen so ganz flach und so haben die Schultern hängen, der Kopf hängt, die haben so eine Körpersprache, die so ganz gedrungen und traurig ist. Und wenn man dem Körper aber dann durch eine Hüpfbewegung quasi gute Laune suggeriert, so als würde man tanzen und hüpfen, dann löst das hormonell im Körper was auf und das kann die aus und das kann die Stimmung auch heben.
So ein bisschen wie mit Lächeln, wenn man lächelt.
Ganz genau, steht ja auch drin im Buch, das
genau.
Mit dem Lächeln.
Wie gehe ich mit Liebeskummer am besten um? Mit wem sollte ich darüber reden zum Beispiel und mit wem nicht? Also wenn ich jetzt mich zum Beispiel euch anspreche.
Also grundsätzlich ist erstmal, dass ich drüber rede. Reden ist eins der wichtigsten Mittel gegen den Liebeskummer. Deswegen, es gibt auch Menschen, die vergraben sich so damit, die haben es wesentlich schwerer, damit fertig zu werden oder auch was Gutes daraus für sich zu gewinnen am Ende. Reden sollte ich natürlich aber in erster Linie mit Menschen, bei denen ich weiß, bei denen bin ich emotional gut aufgehoben. Also ich würde jetzt nicht mit meinem Liebeskummer zu jemandem gehen, der irgendwie so gesagt, ach, Kinkerlitzchen und wie sagt man so schön, andere Mütter haben auch schöne Söhne oder Töchter oder wie auch immer, sondern eher dann halt zur besten Freundin oder zur Mutter, zur Schwester, jemandem, wo ich weiß, der ist mir sehr wohlgesonnen und da bin ich einfach gut aufgehoben. Der nimmt mich auch mal in den Arm, wenn ich es brauche. Und wenn ich dem einfach sage, in welcher Situation ich gerade stecke, hat er auch die Energie und die Muße, mir zuzuhören.
Aber das ist ganz spannend. Energie und Muße braucht man dann ja möglicherweise auch, weil du hast gesagt, Liebeskummer kann ja auch schon mal länger dauern, vielleicht auch mehrere Jahre. Dann braucht man ja auch jemanden, der dann auch nach anderthalb Jahren noch das Verständnis aufbringt und sagt, naja komm, gut, ich kann gerade noch so nachvollziehen, dass es dir immer noch nicht so richtig gut geht. Ne?
Also nach anderthalb Jahren ist es natürlich selten so, dass man noch ständig quasi drüber reden will. Aber es kann zum Beispiel nach einem halben Jahr durchaus noch so sein. Und dann erlebe ich das leider häufig, dass dann Kunden sagen, so aus so einem, aus so einer Scham heraus, so ja, nee, mit meinen Freunden rede ich da jetzt nicht mehr drüber, weil ich glaube, die können das eh schon nicht mehr hören. Und dann kommt da so ein Missverständnis in Gang. Und dann sage ich immer, ja, hast du sie mal gefragt, ob sie es noch hören können eigentlich? Und sagen die, nee, ich traue mich gar nicht. Und dann, also ich finde, das kann man in einer guten Freundschaft zum Beispiel ja ganz offen ansprechen und kann sagen, du, ich weiß, ich komme immer mit derselben Leier im Moment, es tut mir auch total leid, aber du bist halt meine beste Freundin und mein bester Freund, ich brauche das gerade und du brauchst mir auch keinen guten Ratschlag zu geben. Es geht mir nur darum, ich brauche nur jemanden, der zuhört, denn das ist so das Missverständnis auf der anderen Seite. Die Freunde, die denken dann immer, Gott, der will immer Ratschläge von mir haben oder irgendwie wissen, was sie oder er jetzt tun soll. Das ist aber eigentlich gar nicht so, es geht ums Zuhören.
Also reden ist auf jeden Fall wichtig, halten wir fest. Offensiv damit umgehen, also zum Beispiel auch auf der Arbeit erzählen?
Muss man so ein bisschen einschätzen für sich selbst, ne, wie der Arbeitsplatz so ist. Also ich, das kann man ganz schwer so pauschal sagen. Grundsätzlich ist Liebeskummer zum Beispiel auch ein Grund, sich krank schreiben zu lassen. Also wenn man jetzt im psychologischen Terminus sprechen würde, wäre Liebeskummer eine Anpassungsstörung und das ist in der ICD 10, glaube ich gerade, festgehalten in diesem Klassifikationssystem der Krankheiten. Also es ist schwarz auf weiß, der Arzt weiß, was er auf seine Krankschreibung schreiben muss. Denn die Symptome, die man dann hat, wenn man so eine Anpassungsstörung diagnostiziert bekommt, die ähneln tatsächlich denen einer Depression, einer depressiven Episode. Also es ist definitiv ein Grund. Ob ich dann aber, also der Arzt schreibt ja nicht drauf Liebeskummer, sondern der schreibt den Schlüssel drauf. Und ob ich dann aber meinen Kollegen sage, es ist wegen Liebeskummer oder dem Chef, würde ich ein bisschen davon abhängig machen, ob ich das Gefühl habe, das schadet mir oder nicht.
Social Media ist ein wichtiges Thema, wenn es um Liebeskummer geht. Du warnst vor dem Social Media Masochismus. Was genau meinst du damit?
Macht fast jeder, ne? So dieses.
So mal nachgucken. Was macht er gerade? Oder?
Ja, dieses mal eine Stunde das Handy in der Hand halten bei WhatsApp und mal gucken, wann er so online geht und wann er offline geht. Und ob er vielleicht auch mitten in der Nacht mal online ist und mal zu überlegen, wer ist denn da parallel gerade noch online. Machen ganz, 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 ganz viele Leute. Und auch das bei Facebook gucken, was postet sie, was postet er, was kommentieren Leute, auch selber Sachen zu posten, um den anderen irgendwie eifersüchtig zu machen, auf sich aufmerksam zu machen. Und all das rate ich wirklich, wenn man im akuten Liebeskummer steckt, mal zu versuchen, ganz bewusst für eine Weile abzuschalten, denn es hält den Ex-Partner immer so in dem eigenen Wahrnehmungsfeld. Ne? Man bekommt dann gar nicht die Chance loszulassen. Es ist so, ich vergleiche das im Buch mit, es ist so wie die Wunde, wo man den Schorf immer wieder aufknibbelt. Gerade ist ein bisschen Schorf drüber und man knibbelt es wieder auf.
Also am besten auch den harten Cut wählen, also sowas wie vielleicht entfreunden auf Facebook oder bei WhatsApp mal blockieren?
Mit Ankündigung. Also gar kein Freund bin ich auch von so Spielchen. Ganz viele Kunden kommen zu mir, die kaufen im Internet so absurde Ex-Partner-Zurück-Ratgeber, wo dann so drin steht, ja, wenn du dich jetzt nur mal 3 Monate interessant machst, dann kommt er oder sie von alleine zurück, antworte halt nicht mehr auf Nachrichten, schalt mal auf stumm. Und so, dann sage ich immer, ja, okay. Ich möchte das auch nicht ausschließen, dass wenn man jetzt irgendwie plötzlich sich 6 Wochen totstellt, der andere irgendwann vor der Tür steht. Aber bestimmt nicht, weil unsere Beziehung von diesem Moment an funktioniert. Ne? Sondern man kann dann den anderen mal punktuell treffen, eifersüchtig machen oder dass der sich Sorgen macht. Das hat aber nichts damit zu tun, eine gute, gesunde Beziehung zu führen. Und deswegen, ich bin ein absoluter Fan von Offenheit. Und insofern finde ich auch, da braucht sich niemand für zu schämen, wenn man zum Ex-Partner sagt, du, ich brauche jetzt Abstand, ich brauche Zeit für mich, ich brauche meine Ruhe. Deswegen hab bitte Verständnis dafür. Ich entfreunde dich jetzt bei Facebook und ich blockiere dich vielleicht auch bei WhatsApp, weil ich mich einfach kenne, ich gucke sonst und ich möchte das nicht mehr. Und dann denken die Leute immer, der Ex-Partner lacht, wenn man sowas sagt. Tatsächlich ist es aber so, dass die meistens sagen so, der oder die hat Mumm, das zu machen jetzt. Ne?
Ja, absolut. Das ist schon ein schwerer Schritt, glaube ich auch. Ja,
absolut.
Als Praxisübung schlägst du vor, in deinem Buch einen Liebesbrief an dich selbst zu schreiben, also an mich selbst, also an einen selbst quasi. Ja. Was schreibe ich da rein?
Naja, warum du dich so liebenswert findest.
Und also es geht um mich, ein Liebesbrief wirklich an mich von mir. Ja,
ja, natürlich. Mhm. Also dieses Thema Selbstliebe ist ja in diesem ganzen Liebeskummer-Thema ganz, 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 ganz wichtig. Ne? Denn wenn man sich selbst lieb hat, möchte man zum Beispiel auch auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden. Also bei mir sitzen ja auch häufig Frauen, die kommen aus den schlimmsten Beziehungen, sind also wirklich manchmal körperliche Gewalt, sehr häufig seelische Gewalt. Mhm. Und trotzdem trauern die dem Ex-Partner nach. Und das, dann weiß man immer, das hat auch was mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Das ist jemand, der mag sich selbst nicht gut, nicht stark genug, um sich vor sowas zu schützen. Und deswegen stehen solche Übungen auch im Buch drin, sich mal bewusst zu machen, wer bin ich eigentlich, was mag ich eigentlich an mir selbst und was möchte ich mit mir selbst noch erleben in diesem Leben und wo will ich eigentlich hin?
Zieht dich das nicht manchmal runter, wenn dir Leute immer nur traurige Geschichten erzählen?
Ja, das werde ich so oft gefragt, aber nee.
Es liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Also ich stelle mir das mal so vor, du sagst ja, du bist ja auch extrem viel im Einsatz und dann kriegst du halt wirklich ja viel Trauer um die Ohren gehauen.
Ja,
so, ne?
Ich kriege viel Trauer, aber das super Schöne ist, ich kriege ja auch die Belohnung, wenn es den Leuten wieder gut geht. Und ich darf das ja ganz, 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 ganz häufig miterleben, dass es den Leuten wieder gut geht, weil die Leute teilweise auch über eine längere Zeit dann, also die sind jetzt nie mehr als, sagen wir mal, 5 Sitzungen bei mir in der Beratung, denn dann kommt es in den therapeutischen Bereich, aber sie sind häufig dann mal auch, das geht dann über 6 Wochen, über 8 Wochen und man kann in der Zeit super viel zusammen erreichen. Das heißt, ich kriege das dann einfach mit, dass die Leute am Ende, gerade heute hatte ich einen Kunden da, einen Mann bei mir in der Praxis, der saß noch vor 2 Wochen bei mir im ersten Termin, der hat geweint, quasi ununterbrochen. Dem kamen die Tränen. Wir hatten letzte Woche eine Sitzung, da war es schon deutlich besser. Heute kommt er zu mir in die Sitzung, lacht mich an und sagt, Elena, ich habe die ganze letzte Woche nicht mehr einmal weinen müssen. Und das ist also ganz ehrlich, ne? Das ist also geschenkt, das ganze Leid davor, wenn ich dann da sitze und denke, ja cool, ich habe einfach den also geilsten Job der Welt.
Findest du es manchmal seltsam, dass du mit dem Leid anderer Leute Geld verdienst?
Nein, habe ich am Anfang auch so ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin aber also ganz tief davon überzeugt und das sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich von was anderem leben könnte, würde ich dafür auch kein Geld nehmen, aber ich muss halt auch von irgendwas leben. So. Also wenn die Krankenkasse mich bezahlen würde, fände ich auch super toll. Aber ich gebe ja meine Zeit und ich gebe mein Wissen und ich habe halt, also vielleicht, wenn jemand dafür sorgen kann, dass ich im Lotto gewinne, mache ich es immer umsonst in Zukunft. Aber es ist ja, ich muss einfach auch von irgendwas leben. Und ein Arzt, zu dem du gehst, weil es dir schlecht geht und der hilft dir, der kriegt auch Geld dafür.
Okay, dann fassen wir doch zum Schluss einfach nochmal zusammen. Du hast in deinem Buch 10 Maßnahmen aufgeschrieben, um gebrochenes Herz zu kitten. Was sind die wichtigsten?
Das ist ganz schwer, mich da so festzulegen. Also das ist so, das fängt an ja mit etwas ganz Banalem wie Essen, Trinken, Schlafen. Was ganz viele Leute vergessen im Liebeskummer. Wenn man es vergisst, kommt aber leider ganz schnell so ein Strudel in Gang, dass der Körper dann in so eine Unterzuckerung und so gerät und liegen die Nerven per se blank. Das, was ich vorhin schon angesprochen habe, für klare Verhältnisse sorgen, ist ganz, ganz, ganz wichtig, um loslassen zu können. Also mit dem Ex-Partner für klare Verhältnisse sorgen, mit Freunden drüber reden zum Beispiel. So, das wären, glaube ich, so 3 der wichtigsten.
Elena Sohn war zu Gast in der Sonntag. Sie hat 2 Bücher über den Liebeskummer geschrieben. Das 2. gibt es seit diesem Jahr und heißt Goodbye Herzschmerz, eine Anleitung zum Wiederglücklichsein. Und sie hat die Liebeskummerer gegründet, eine Gruppe von Menschen, die Leuten mit Liebeskummer helfen. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast und dir noch einen schönen Sonntag.
Sehr gerne, das hat mir Spaß gemacht und dir auch.
Mir auch. Tschüss.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag.